Für mich bedeutet Weihnachten Lebensveränderung und ich mache keinen Spaß. Es ist tatsächlich so, dass die Geschichte von Weihnachten mein Leben total verändert hat. Es hat mich so berührt in meinem Leben, dass es alles auf den Kopf gestellt hat. Für viele ist Weihnachten vielleicht stressig, weil sie so viel Freizeitstress haben. Andere ist vielleicht Weihnachten ein bisschen langweilig, aber für mich ist die Botschaft von Weihnachten lebensverändernd. Denn ich habe tatsächlich zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden durch eine Predigt, die ich online gehört habe, wo es im Kern um Weihnachten ging, um die Weihnachtsbotschaft. Und ich möchte dir heute diese Weihnachtsbotschaft auch mitgeben, weil sie mein Leben verändert. Und ich glaube, es kann auch dein Leben total positiv verändern. In dieser Predigt, die ich gehört habe, das hat mich so getroffen, dass sich alles verändert hat in meinem Leben. Er hat eine Verbindung hergestellt von der Astrophysik zur Weihnachtsgeschichte. Und die möchte ich euch heute auch gern nahelegen. Ich habe schon einmal in einer anderen Predigt erwähnt, es gibt in unserem Universum einen Stern, den haben wir benannt UY Scuti. Und der Scuti, der ist vom Durchmesser 8-mal so groß wie der Durchmesser der Erdumlaufbahn um die Sonne. Der befindet sich in der Milchstraße. Also wir merken schon, das Universum, in dem wir sind, ist unglaublich groß. Das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. So groß ist dieser eine Stern. Was denkst du, wie oft könnte man den Scuti vom Volumen in die Milchstraße packen, also in unsere Galaxie? Was würdest du denn schätzen? Ich verrate es euch, weil man kann es sich gar nicht ausmalen. Es ist nicht irgendwie 100 Millionen Mal, nicht irgendwie eine Milliarde Mal. Diese Zahl, die ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Deswegen nimmt man dann eine Potenz. Da sagt man dann, es ist 1 mit 24 Nullen. 10 mal 10 hoch 24. So oft kannst du diesen Stern in unsere Galaxie packen. So groß ist die Milchstraße. Jetzt haben wir aber Weltraumteleskope, mit denen Astrophysiker, Wissenschaftler, die sich mit dem Weltraum beschäftigen, in andere Galaxien reinschauen können. Was denkst du denn, was würdest du schätzen, wie viele Galaxien Wissenschaftler schon beobachten konnten außerhalb von unserer Galaxie? Es ist so unfassbar. Ich kann es mir einfach nicht ausmalen. Wir haben 1,8 Millionen Galaxien neben der Milchstraße bereits beobachten können. Nur, dass du mal eine Vorstellung hast, wie groß eigentlich allein das Universum, das wir schon beobachten konnten, ist. Wir haben 8-mal den Durchmesser von der Erdumlaufbahn um die Sonne. Das ist der Scuti. Den nimmst du mal 10 hoch 24 und dann nochmal mal 1,8 Millionen und dann hast du die Größe von unserem Universum. Ich find's einfach faszinierend. Und ich sitze dann vor dem Laptop der Prediger, der macht also eine Art Veranschaulichung und dann kommt auf einmal die Verbindung zu Weihnachten rein. Und er sagt, kannst du dir vorstellen, wie groß das der Gott sein muss, der das alles geschaffen hat, der hinter dieser Komplexität steht? Wie intelligent und stark muss dieser Gott sein, der solche Sachen schafft? Ich meine, ich bin als Ingenieur tätig, es ist mein Beruf. Und ich weiß, wie das ist, wenn man in Entwicklungsprojekten versucht, ein Produkt halt zu verbessern oder auch auf den Markt zu bringen. Da gehört viel Gehirnschmalz rein, da muss man viel nachdenken und es dauert seit Zeit. Wie intelligent muss Gott sein, der dieses Universum in seiner Komplexität erschaffen hat? Wie groß und mächtig. Und Weihnachten ist die Behauptung, dass dieser Gott sich allen Ernstes vor 2000 Jahren entschieden hat, auf den Planeten Erde zu kommen, in das Land Israel, und er wollte ein Mensch sein. Er wollte von einer Frau geboren werden. Was um alles in der Welt sollte Gott zu so einer Sache bewegen? Warum würde Gott so etwas machen wollen? Das ist doch die eigentliche Frage von Weihnachten. Warum will Gott ein Mensch werden? Das ist ja so, wie wenn ich mich dafür entscheiden würde, ein Kaninchen zu werden. Da hätte ich ja nichts gewonnen. Niemand von uns würde so eine Entscheidung treffen. Warum sollten wir denn so elendig absinken? Gott wollte ein Mensch werden, damit er bei uns sein kann. Dieser unendliche Gott demonstriert seine Liebe zu uns Menschen darin, dass er auf unser Level herabkommt. Er zeigt, wie er zu uns steht. Er liebt uns so stark, dass er so eine unfassbare Entscheidung getroffen hat, dass er auf unsere Erde kommt und ein Mensch wird, so wie du und ich ein Mensch bin. Wenn du alles vergisst, was ich heute sage, das möchte ich, dass du dir merkst. Gott wollte ein Mensch werden, ein Menschenkind werden, damit wir zu Gottes Kindern werden können. Das ist im Kern, warum er auf unsere Erde gekommen ist. Gott wollte ein Menschenkind werden, damit wir wissen können, wie wir zu Gottes Kindern werden können. Darin hat er seine Liebe gezeigt. Das ist wie also ein Austausch. Auf der einen Seite kommt Gott auf unser Niveau herab und wir werden im Gegenzug auf ein ganz anderes Niveau hochgehoben. Wir kriegen einen Status, den nennt jetzt die Bibel ein Kind von Gott. Und als ich das gehört habe, das allererste Mal, dass Gott mich auf so eine Art und Weise liebt, so kann mich kein Mensch lieben. Das ist übernatürlich und das hat mein Leben total verändert. Ich glaube, es kann auch dein Leben verändern, wenn du diese Botschaft wirklich in dein Herz lässt. Und ich weiß natürlich, dass jeder von uns ein bisschen eine andere Schnittstelle hat zu dieser Weihnachtsbotschaft, dass Gott ein Mensch geworden ist. Vielleicht stellst du dir die Frage, also vielleicht bist du gläubig auch und du bist der Überzeugung, dass Jesus wirklich der Mensch gewordene Gott ist. Aber du stellst dir die Frage, wenn Gott mich wirklich so sehr liebt, warum fühle ich mich dann oft so alleine und wertlos? Ist ja auch ein bisschen ein Paradox, dass gerade an Weihnachten oft Menschen, die sich alleine fühlen, noch einsamer fühlen. Oder du bist vielleicht ein bisschen unsicher, gehöre ich eigentlich zu dieser Gruppe von Kindern Gottes? Ist es eine Beschreibung, die auf mich zutrifft? Ist es meine Identität? Und du hast vielleicht ein bisschen Instabilität in deiner Identität. Das könnte vielleicht eine andere Schnittstelle sein, die du zu der Weihnachtsgeschichte hast. Ein Atheist zum Beispiel würde eine andere Herangehensweise an die Weihnachtsgeschichte haben. Er lehnt natürlich von vornherein ab, dass Gott existiert. Also er würde wahrscheinlich zustimmen, dass das Universum unglaublich faszinierend ist und wir uns das gar nicht vorstellen können, wie groß das Universum ist. Und er würde zustimmen, dass Jesus vor 2000 Jahren gelebt hat und bestimmt ein sehr, sehr guter Mensch war. Das ist jetzt ja nicht umstritten oder so. Aber ein Atheist würde behaupten, er war nur ein guter Mensch. Da war jetzt nicht eine göttliche Komponente bei Jesus dabei. Und das ist seine Herangehensweise an die Weihnachtsgeschichte. Und so hat jeder von uns seinen eigenen Bezugspunkt zu dieser Thematik von Weihnachten. Und das kann auch ganz anders sein bei dir. Jeder von uns hat so seine eigene Story und seinen eigenen Bezug zu dieser Behauptung, dass Jesus ein Mensch geworden ist. Dass Gott ein Mensch geworden ist. Die eine Behauptung oder der eine Einwand, der mir aber am meisten Sorgen bereitet, ist der, dass viele sagen, ja, also mit diesem Gott kann ich schon echt was anfangen. Also dass der mich so liebt und auf mein Niveau herabgekommen ist in Jesus, das kann ich ganz einfach akzeptieren. Aber mit den Kindern Gottes, mit denen habe ich ein Problem. Warum führen sich denn die so auf? Das ist das Thema, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, wenn ich mir denke, viele Leute haben eigentlich kein Problem damit, Jesus zu akzeptieren, aber sie sind so abgetörnt von den Kindern Gottes, weil sie sagen, also wenn Gott so liebevoll ist und so demütig ist, dass er seine Göttlichkeit, dass er ein Mensch wird, auf unser Level herabkommt, warum sehe ich denn das bei den Kindern Gottes denn nicht? Und das ist dann so, will ich mit denen was zu tun haben? Und das ist der Grund, warum viele dann auch nicht in die Kirche gehen oder diese Idee vielleicht auch von Gott verwerfen, weil sie einfach das nicht sehen, diese Relevanz für ihr Leben. Aber ich sage dir, es hat mein Leben verändert. Diese Botschaft hat mein Leben total verändert. Und es ist auch mir wichtig, dass du verstehst, dieser Einwand ist ja berechtigt. Und es ist spannend, dass sogar der Apostel Johannes, der in seinem Evangelium in der Einleitung eine Einführung in diese Weihnachtsgeschichte bietet, genau diesen Aspekt, dass die Kinder Gottes sich oft aufführen wie die letzten Menschen, den greift er auf in der Weihnachtsgeschichte. Und er behauptet, dass auch Jesus abgelehnt worden ist von den eigentlichen Gläubigen. Was ja spannend ist, wenn man jetzt denkt, letzten Sonntag hatte Hans Georg auf so schöne Weise gezeigt, dass die Juden immer schon diese Erwartungshaltung hatten, dass eines Tages kommt diese Erlöserfigur, dieser Messias, und dann kommt er und sein eigenes Volk verwirft ihn. Jesus hat also genau dasselbe erlebt. Und genau dieselbe Kritik, die wir auch oft eigentlich erleben und haben. Johannes formuliert es so in dem zentralen Satz im Evangelium von Johannes Kapitel 1. Er sagt, er spricht von Jesus, er kam in die Welt, die ihm gehört, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und sie wurden es weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Er fängt mit der Verwerfung an. Er sagt, Jesus, also Gott wird ein Mensch in Jesus, er kommt auf unser Niveau herab, er zeigt uns seine Liebe auf so meisterhafte Weise. Und was tun die Leute, mit denen er sich assoziieren möchte? Sie sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Damit meint er natürlich, also der Apostel Johannes, wenn man jetzt sich in das Damals und dort zurückversetzen möchte, dass die Leute, die den Text ursprünglich gelesen haben vor 2000 Jahren, damit meint er natürlich das Volk Israel, die eigentlich diese Erwartung hatten an diesen Erlöser, an Jesus, aber ihn dann, wenn er kam, ihn nicht aufgenommen haben. Ich möchte es dir mal veranschaulichen, dass du verstehst, was eigentlich da der Punkt ist. Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte einen großen Geldbeutel. Und den habe ich leider nicht, aber wir nehmen an, und ich könnte mir ein Ferienhaus leisten, zum Beispiel in Spanien an der Küste. Das wäre super cool. Zum Beispiel in Malaga würde ich gerne ein Ferienhaus haben, wenn das ginge. Und dann ist jetzt die Zeit gekommen, Sommer, und ich habe 4 Wochen Urlaub, meinen ganzen Jahresurlaub habe ich mir genommen, um jetzt in meinem Ferienhaus die Zeit zu verbringen, in Malaga, in Spanien. Und dann sind Leute in meinem Ferienhaus. Ich klingel dran und sage, was macht denn ihr hier? Das ist mein Haus, raus mit euch. Und die machen mir aber die Tür zu und die sagen, nee, also du darfst hier nicht rein. Johannes sagt, er kam in sein Eigentum und sie haben ihn aber nicht aufgenommen. Die haben ihm die Tür zugemacht. Das ist eigentlich, was passiert ist. Und deswegen ist natürlich für uns, wenn wir sagen, wir möchten gerne Jesus nahe sein, wir möchten gerne seiner Lehre und seinem Charakter nachfolgen, ist natürlich der Punkt klar. Und das sagt ja dann Johannes auch im nächsten Satz. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also das ist der Punkt. Er möchte, dass wir Jesus aufnehmen. Also eigentlich in diesem Bild wäre der richtige Punkt, du machst, also Jesus klingelt, er kommt jetzt in sein Eigentum und du sagst, hier habe ich mein ganzes Haus, ich habe schon vorbereitet, ich habe den Garten schön hergerichtet und das ist dein Haus, es ist dein Eigentum und ich möchte einfach nur, dass du dich wohlfühlst. Ich habe es in der Zwischenzeit verwaltet, auf eine Art und Weise, dass du dich wohlfühlst. Das ist, was es bedeutet, wenn Johannes sagt, wir sollen Jesus aufnehmen. Also es ist wie du öffnest die Tür von deinem Lebenshaus und du lässt alle Bereiche, jedes einzelne Lebenszimmer sozusagen, von Jesus bestimmen. Das ist, was er mit Glaube meint. Also es ist nicht eine intellektuelle Herangehensweise, dass du sagst, ich stimme dem zu, sondern das ist mehr ein existenzielles Vertrauen. Das ist wie, Jesus, ich vertraue dir, dass du mir das Haus so einrichtest, wie es passt. Das ist die Anwendung, die er für uns haben möchte. Und der Motivator und das Versprechen, das dann dahinter steht, ist, dass wir, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihn aufnehmen, diesen hohen Status bekommen von wir sind ein Kind von Gott. Gott möchte, dass du sein Kind bist. Aber der Johannes, der sagt auch, wie ich vorgelesen habe, das ist nicht so, dass du das erben könntest. Also das ist nicht wie, dass du das von Geburt an bist. Er sagt, es ist nicht durch deine menschliche Abstammung, dass du ein Kind Gottes bist. Das mussten natürlich die Juden zur Zeit von Jesus auch akzeptieren. Das war eine harte Pille, die sie da schlucken mussten, weil die haben ja gesagt, wir sind ja Nachkommen von Abraham. Und der war ja der große Vater des Glaubens und jetzt passt es für uns schon. Also es ist für uns heute so, es ist nicht, weil du irgendwie in deiner Verwandtschaft jemanden hast, der eine enge Beziehung zu Gott hat und einen guten Draht nach oben, dass du deswegen automatisch ein Kind Gottes bist. Und das ist aber auf der anderen Seite auch nicht so, dass wir durch menschliche Bemühungen zu Kindern Gottes werden. Es ist nicht, weil wir uns dazu entschieden haben, ein moralisch perfektes Leben zu leben, dass er uns deswegen annimmt. Sondern der Punkt, den Johannes macht, ist der, die Initiative, die alles ins Rollen bringt, die geht als allererstes einmal für Gott aus. Er zeigt dir auf unfassbare Weise, dass er seine Göttlichkeit, er lässt sie hinter sich, er geht auf unser Niveau herab. Er zeigt uns seine Liebe. Das ist als allererstes einmal, wie dieses neue Leben überhaupt möglich ist. Also das ist der Punkt, Gott wurde ein Menschenkind, ich wiederhole es nochmal, damit wir Menschen zu Gottes Kindern werden, indem wir an ihn glauben. Jetzt möchte ich ein bisschen den Schwenk kriegen zu einer Frage, die ein bisschen theologisch ist, aber die ist durchaus wichtig. Und das ist ein Einwand, den viele haben. Und ich habe das auch selbst schon mal mit einer Frau diskutiert, die aus der evangelischen Kirche einen Hintergrund hatte. Da war mein Gespräch mit ihr und ich habe gesagt, so ein bisschen in einem Nebensatz, ich glaube, dass Jesus Gott ist. Und sie hat dann aber gesagt, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Jesus war der Sohn Gottes oder er war ein Mensch, aber er war jetzt nicht irgendwie göttlicher Natur. Und da ist durchaus die Frage, wie bringt man das jetzt eigentlich zusammen? Einerseits ist er ein Mensch, dann ist er andererseits irgendwie auch Gott und jetzt vereint er die menschliche Natur und die göttliche Natur in einer Person. Das ist ja Widerspruch. Das geht ja gar nicht. Das können wir ja nicht wirklich nachvollziehen. Das ist jetzt nicht intuitiv, dass Jesus die menschliche Seite und die göttliche Seite in einer Person vereint. Wie kann denn sowas funktionieren? Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also wenn du diese Frage dir wirklich gestellt hast während der Predigt, dann also bist du schon sehr, sehr weit. Und diese Frage, die haben jetzt nicht wir uns ausgedacht, weil wir in der Moderne sind und clever sind, sondern die haben auch schon zur Zeit der Apostel die Leute gehabt, die das Leben von Jesus als Augenzeugen gesehen haben. Da waren Leute, die auf der einen Seite vom Pferd gefallen sind, indem sie gesagt haben, Jesus war nur Gott. Also der war eigentlich gar kein Mensch. Das hat vielleicht so ausgeschaut. Und dann gab es auf der anderen Seite die Leute, wo auf der anderen Seite runtergefallen sind vom Pferd. Und die haben behauptet, Jesus war nur ein Mensch, aber er war jetzt nicht ein Gott. Und der Apostel Johannes, der hat dann einen Brief geschrieben, tatsächlich später nach seinem Evangelium, wo er diese Dinge versucht nochmal zu adressieren, weil diese Fragen sind auch bei den Gläubigen schon damals vor 2000 Jahren aufgetaucht. Wie kann denn das sein, dass Jesus irgendwie, er ist müde, er schläft, er ist hungrig, er weint, er ist traurig, er ist zornig? Also diese menschliche Seite. Und dann auf der anderen Seite geht er auf dem Wasser. Wie kann man das vereinen, dass er Tote auferwecken kann? Johannes musste vor allem mit der Thematik sich auseinandersetzen, dass Jesus nur Gott ist. Und er sagt zum Beispiel im zweiten Brief, den er geschrieben hat, er sagt, viele Betrüger, sie sind in die Welt gekommen und er sagt, sie glauben nicht, dass Jesus Christus wirklich in menschlicher Gestalt auf die Erde kamen. Und dann wird es sogar ein bisschen heftig. Er sagt dann sogar, wer so denkt, ist ein Betrüger und ein Antichrist. Also der Punkt ist eigentlich, also das ist das Gegenteil von der christlichen Lehre. Also Jesus ist wirklich ein Mensch gewesen. Jetzt hat zum Beispiel der Apostel Paulus aber mit dieser anderen Seite mal sich auseinandersetzen müssen. Nämlich Jesus ist nur ein Mensch. Also da gibt es beide Extreme. Und der Paulus, der formuliert das so. Er sagt, in ihm, er spricht von Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wie viel Gottheit ist in Jesus? Ja, die ganze Fülle, aber wie, leibhaftig, also ist schon irgendwie Mensch, das ist so, er ist jetzt nicht irgendwie so ein Halbgott oder irgendwie so eine Vermischung aus göttlichem und menschlichem, sondern er ist ganz Gott und ganz Mensch. Und er vereint es in einer Person. Und es ist gar nicht so wichtig, dass wir das vielleicht jetzt intellektuell durchdringen, aber es ist wichtig, dass wir es existenziell erleben. Sowohl diese Zuneigung, also diese menschliche Seite, als auch diese göttliche Seite. Der Apostel Johannes selber, jetzt komme ich nochmal zurück auf diese Weihnachtseinleitung von ihm in dem Evangelium von Johannes im Kapitel 1. Der war ja ein Augenzeuge, der hat ja mit Jesus gelebt. Und jetzt ist er in der Einleitung und er versucht, Jesus zu beschreiben. Er versucht es einfach irgendwie zu beschreiben in seinen eigenen Worten. Und da sagt er von Jesus, das Leben selbst war in ihm und schenkt allen Menschen Licht. Ich meine, so etwas würde man von jemandem, der nur ein Mensch ist, nicht sagen. Also ich kenne Menschen, die sind lebendig, aber ich würde nie von jemandem in meinem Freundeskreis sagen, in ihm selbst ist das Leben. Er ist der Urheber des Lebens. Das ist eine andere Art von Behauptung. Oder ich würde sagen, viele Freunde, die ich habe, die sind ein Licht in dieser Welt. Aber ich würde nie sagen, also, dass sie das Licht der Welt sind, das alle Menschen erleuchtet. Der moralische Maßstab des Universums ist. Das ist eine Behauptung von Johannes, der Jesus live erlebt hat. Er weiß es einfach nicht anders zu beschreiben, wie in Jesus, da war einfach immer Leben und Licht. Eine andere Beschreibung, die er hat von ihm, ist, er war voll Gnade und Wahrheit. Und ich wurde ein Zeuge von etwas, von seiner Herrlichkeit. Also jetzt merkt man, das ist ja schon fast wie eine Anbetung. Also der fällt ja schon fast auf seine Knie. Und also ich habe etwas erlebt, das kann ich in Jesus nur beschreiben, das war voller Gnade und Wahrheit. Und das war so herrlich. Also das sind so Worte, das war er jetzt ein Mensch, aber er hat es bezeugt. Schwer zu begreifen, oder? Er sagt, Johannes der Täufer, das ist auch in diesem Einleitungsprolog, er sagt, das ist der, von dem ich gesagt habe, es kommt einer nach mir, der ist größer als ich, denn er war lange da, bevor es mich gab. Hä? Also Johannes der Täufer wurde vor Jesus geboren. Dann wird Jesus geboren. Johannes der Täufer sieht Jesus und sagt, also ich weiß es nicht, also der ist vielleicht nach mir geboren, aber der war schon vor mir in Existenz. Johannes der Täufer hat geglaubt, dass Jesus ewig ist. Anders kann man diese Aussage nicht erklären. Johannes sagt, Gottes Gnade und Wahrheit, sie kamen durch Jesus Christus. Ich finde das so spannend. Er beschreibt einfach diese Erlebnisse, die er mit Jesus gemacht hat. Und wie kann man das zusammenfassen? Ja, er war wirklich Gott und er war wirklich Mensch und er hat das alles in einer Person vereint. Ich kann es auch nicht anders erklären, aber so war es. So war es. Und es ist ja jetzt nicht unbedingt so relevant, dass wir alles im Detail intellektuell durchdringen, sondern was mir wichtig ist, und das ist das, was mein Leben verändert hat, ist, dass wir ein existenzielles Vertrauen in diesen Jesus haben, dass wir diese menschliche und göttliche Sache in unserem Leben erleben. Und es geht, indem du anfängst, ihn aufzunehmen, indem du die Tür aufhältst und sagst, hier, räum vielleicht einmal in diesem Zimmer auf. Und dieses Zimmer, das kann vielleicht der Umgang mit deinem Geld sein. Du sagst, Jesus, räum du bitte damit auf. Oder dann hast du einen anderen Lebenszimmer, wo du sagst, Jesus, hier bitte mit meiner Family, das geht überhaupt nicht. Ich weiß, da bin ich ein bisschen auf dem falschen Weg. Räum das auf. Und das kann bei jedem von uns ein anderes Zimmer sein. Und jeder ist verschieden natürlich, das ist mir klar. Aber an Jesus zu glauben, bedeutet, dass wir sagen, alles in meinem Leben soll von dir bestimmt sein. Es ist nicht so, dass Jesus uns irgendwie übers Ohr haut oder einen krummen Deal macht mit uns, dass wir dann überhaupt gar keine Freude mehr in unserem Leben haben, wenn wir ihm diesen Raum lassen. Er ist ja derjenige, der den ersten Schritt gemacht hat und auf unser Niveau herabgekommen ist und uns so unendlich liebt. Und Gnade und Wahrheit kam durch Jesus Christus. Also Johannes, der hat das gesagt, also ich habe Jesus erlebt so. Und das habe ich auch erlebt in meinem Leben. Gott wollte ein Menschenkind werden, damit wir zu Gottes Kindern werden. Wenn wir Jesus aufnehmen, dann ist es wie, wir absorbieren ihn. Das ist wie, wenn ich einen Stinkekäse habe und der riecht ganz streng. Und dann irgendwann nehme ich einfach diesen Geruch auch an von diesem Käse. Und genauso ist es mit Jesus auch. Also wenn wir ihn aufnehmen, dann irgendwann handeln wir auch so. Dann ist dieser Einwand, ja die Kinder Gottes, die verhalten sich wie die Letzten, dann verschwindet der auch. Und dann werden wir auch, so wie der Johannes sagen, ja, ich kann das bezeugen, also das habe ich erlebt. Ich möchte zum Abschluss für euch beten, weil es geht nicht darum, dass wir das alles verstehen. Das ist auch schwer zu verstehen. Aber ich möchte, dass wir das erleben. Und ich werde meine Augen schließen, ich werde auch auf die Knie gehen, um auch meine Haltung gegenüber Jesus auszudrücken. Und ich lade dich ein, dass du all deine Schnittstellen, all deine Fragen jetzt da auch in diesem Gebet, das ich bete, mit reinnimmst und vielleicht dein eigenes Gebet daraus machst. Jesus, ich möchte dir danken für deine Liebe, dass du das Licht in mein Leben hineingebracht hast. Ich möchte dir danken für deine Gnade und die Wahrheit, die in mein Leben kam, durch dich. Ich werde es nie verstehen, was du für mich getan hast. Aber ich möchte dich annehmen, in jeden einzelnen Bereich meines Lebens einladen. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns jetzt erfüllst. Komme du durch deinen Geist, Jesus, in unser Leben und räume es du auf. Ich danke dir, dass Gnade in unser Leben kommt durch dich. Ich danke dir, dass Wahrheit in unser Leben kommt. Dass du uns zu Kindern Gottes gemacht hast, dass du dich nicht schämst für uns, sondern dass du dich mit uns identifizierst in der Menschwerdung. Ich danke dir, dass ich bei dir sein darf. Und ich möchte mein ganzes Leben dir widmen. Herr, bitte durchdringe du mein Leben und sei dir mir ganz nah. Herr, ich möchte diese Weihnachtsstory in mein Leben aufnehmen. Ich möchte dir vertrauen, dass das ist, was du getan hast. Dass du ein Menschenkind geworden bist, damit ich zu deinem Kind werde. Im Namen von Jesus Christus bete ich. Amen.